Wir haben noch ein Programm für uns. Zur Bedeutung aus neutestamentlicher Sicht haben wir auch schon einiges gesagt. Also Hebräer 9 und 10 sind ganz zentrale Opferkapitel, die alttestamentlichen Opfer im Licht des Neuen Testaments erklären. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Aber wir haben da schon Wertvolles gefunden. Jetzt die blutigen Opfer im Detail. Das Brandopfer heißt auf Hebräisch Ola. Das bedeutet so viel wie einfach Aufsteigendes. Damit ist gemeint aufsteigendes Opfer. Also es geht hier um den Gedanken, dass dieses Opfer zu Gott emporgeht, zu seinem Wohlgefallen, zu seiner Verherrlichung. Im Neuen Testament wird gebraucht das griechische Wort Holokautoma. Wir kennen das Wort, ähnlich klingendes Wort. Holocaust. Das heißt vollständig verbrannt. Also ein vollständig verbranntes, werdendes Opfer. Man braucht ja heute den Ausdruck Holocaust für die schrecklichen Judenvernichtungen der Nazizeit. Und eigentlich steckt etwas Problematisches drin, denn gerade das jüdische Volk konnte eben nicht sagen, wie der Messias als einziger, dass er ohne Sünde war. Und das wahre Holocaust, das wahre Brandopfer, ist gerade ein Opfer absolut ohne Fehl. Also man darf den Ausdruck Holocaust nach wie vor verwenden, nur einfach muss man sehen, dass da, wenn man das wirklich in Verbindung mit dem Brandopfer bringen will, dann gibt es da ein echtes Problem. Also dieser griechische Ausdruck kommt zum Beispiel vor in Hebräer 10, Vers 6 und an anderen neutestamentlichen Stellen, wo Brandopfer übersetzt wird. Es ist somit also das Opfer zur Verherrlichung Gottes. Und wir lesen jetzt aus 3. Mose 1. Da könnte jemand die ersten 9 Verse lesen.
Der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, sollte vom Vieh, von den Rindern und Schafen eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer von den Rindern ist, soll er sie darbringen, ein männliches Tier ohne Fehler. Am Eingang des Zeltes der Begegnung soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird als wohlgefällig angenommen werden, um Sühne für ihn zu erwirken. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsherum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung steht. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und seine Eingeweide und seine Unterschenkel soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf den Altar in Rauch aufgehen lassen. Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn.
Okay, also hier haben wir den Ausdruck gefunden zum lieblichen Geruch, dem Ewigen, den Versen 9 und dann später Verse 13 und 17 findet man das auch nochmals. Es ist übrigens wieder der gleiche Ausdruck, den wir gefunden haben in 1. Mose 8, Vers 21, wo das Wortspiel mit dem Namen Noah zu finden war. Also man kann auch übersetzen zum Geruch der Ruhe oder Beruhigung für den Ewigen. Dass also Gottes Zorn zur Ruhe kommt in diesem Opfer. So wie nach der Sintflut, nachdem das Gericht vorbei war, war Gottes Zorn erfüllt. Jetzt, was auffällt bei dem Brandopfer, ist die Tatsache, dass das nie erwähnt wird, da in 3. Mose, in Verbindung mit Sünde. Also es geht gar nicht um die Frage hier, dass das Opfer mit Sünde beladen wird. Aber man hat dann doch ein Problem vielleicht mit Vers 4, weil es dort heißt, dass das Opfer da ist, um Sühnung für ihn zu tun. Und wir denken bei dem Wort Sühnung automatisch an Schuld, die gesühnt werden muss. Ich habe darum den hebräischen Ausdruck hier noch erwähnt, Lechaper, um zu sühnen, Alaf, über ihm. Aber Chaper, sühnen, hat die Grundbedeutung von überdecken, zudecken. Zum Beispiel, als Noah die Arche verpichen musste, da musste er das eben überstreichen, heißt es in 1. Mose 8. Und das Wort für überstreichen ist der gleiche Verbstamm wie für sühnen. Bestreichen heißt Kafar und dann, man schreibt es genau gleich, man spricht es nur anders aus, sühnen heißt Kipper, ist dann die Intensivform von bestreichen, überdecken. Und das Wort für Pech in 1. Mose 8, also die Arche, nein, 1. Mose 6 ist das, Entschuldigung, ich gebe die Stelle an. 1. Mose 6, Vers 14, verpichen. Und dann haben wir das Wort Harz, und das heißt Kofer, das ist ein Hauptwort, das kommt von Kafar, also von bestreichen. Und das bedeutet an anderen Stellen auch Sühnung. Harz, Pech oder Sühnung. Das gleiche Wort Kofer für Sühnung kommt vor in Hiob 33, wo der Messias sagt, Hiob 33, Vers 24, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre, ich habe eine Sühnung gefunden oder Sühnung zustande gebracht. Das ist das Wort Kofer, das gleiche Wort. Also wir sehen die ganze Wortfamilie Harz, verpichen, sühnen und dann Sühnung. Das gehört alles zusammen. Dann der Deckel auf der Bundeslade, der Sühnedeckel, der heißt Kaporet. Man merkt, man hat wieder die gleichen Konsonanten, K-P-R. Das ist die Bedeutung von zudecken und sühnen drin. Und nun, wenn wir beim Brandopfer das finden, es wird Sühnung getan für ihn, dann hat das noch gar nicht die Bedeutung von Sünde zudecken oder so, sondern es geht darum, dass der Mensch, der vor Gott erscheint, wird gewissermaßen mit dem Opfer überdeckt. Dass Gott eigentlich den Opfernden sieht, bekleidet mit der Herrlichkeit des Brandopfers. Das ist der Sinn, um Sühnung zu tun. Also um ihn zuzudecken, gewissermaßen mit der Herrlichkeit des Opfers. Und darum heißt es ja auch schon in Vers 3 am Schluss, er soll das Opfer darbringen zum Wohlgefallen für ihn vor dem Ewigen. Also, wir haben hier die Sühnung im Sinn von Zudecken mit der Herrlichkeit des Opfers, sodass der Mensch zum Wohlgefallen, zu einem Menschen wird, an dem Gott Wohlgefallen hat. Das erinnert uns auch gerade wieder an den Ausspruch in der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2. Und Wohlgefallen an den Menschen, aber das sind die Menschen, die eben von dem Brandopfer gewissermaßen überdeckt sind. Und dann noch ein wichtiger Begriff, wir haben die Handauflegung in Verbindung mit dem Brandopfer, Vers 4. Das war ein ganz besonders wichtiges Ritual zur Zeit des Zweiten Tempels und des Ersten Tempels in der Stiftshütte. Man drückte die Hände richtig intensiv auf den Kopf des Opfers. Und die Handauflegung bedeutete immer Identifikation. Also man macht sich mit dem Opfer eins. Jetzt hier im Brandopfer geht es nicht darum, dass irgendwie durch die Identifikation, durch Handauflegung Sünde auf das Opfer übertragen wird, sondern es geht darum, dass symbolisch die Herrlichkeit des Opfers, des wohlgefälligen Opfers, auf den übertragen wird, der es bringt. Also Identifikation, aber zugunsten des Opfernden. Wir werden dann sehen, beim Sündopfer ist es genau umgekehrt. Dort haben wir auch Handauflegung, aber dann ist es Identifikation zu Ungunsten des Opfers. Denn die Schuld wird gewissermaßen auf das reine Opfer übertragen. In der rabbinischen Literatur wird gesagt, dass das Brandopfer für Gedankensünden war. So wurde es praktiziert. Aber wir lesen nichts davon. Wobei der Gedanke gar nicht so völlig verfehlt ist. Denn wenn man die Geschichte Hiobs liest, da haben die Kinder immer wieder Partys, Geburtstagpartys gemacht zusammen, 10 Kinder. Und Hiob hatte seine Sorgen, ob sie da irgendwie etwas Verborgenes getan hätten, dass sie sich innerlich von Gott losgesagt hätten. Und dann hat er für sie immer wieder ein Brandopfer gebracht. Interessant, wird nichts gesagt von Sündopfer oder so, sondern ein Brandopfer. Also da wäre eine gewisse Stütze für diese rabbinische Idee. Aber was wirklich deutlich vor uns steht in 3. Mose 1, es wird gar nichts über Sünde gesprochen, weder Tatsünden noch Gedankensünden, sondern nur über die Vollkommenheit des Opfers zugunsten des Opfernden. Ja?
Ist es dann möglich, dass jemand für jemanden anderen das Brandopfer bringt? Es geht doch dann mit der Handauflegung.
Ja, bedingt. Also bei den Sündopfern musste der Schuldige selbst dann seine Schuld bekennen. Und der Schuldige selbst musste auch das Opfer schlachten. Also die Schächtung musste er durchführen. Übrigens in einem Schnitt die beiden Halsadern mit der Kehle. Das musste also gekonnt sein. Die Hirnströme hören auf nach 1 bis 3 Minuten. Nach der Schächtung. Es geht extrem schnell. Also, aber es ist schrecklich, dieses Erlebnis. Und wie gesagt, also der Opfernde muss da präsent sein. Wobei Brandopfer wurden auch stellvertretend dargebracht. Zum Beispiel zur Zeit des Zweiten Tempels wurde tagtäglich ein Opfer für Kaiser Augustus gebracht. Und dann überhaupt für die Kaiser. Und die Kaiser waren sehr froh darüber, dass da quasi noch ein Opfer für sie gebracht werden. Tagtäglich gab es also für den Kaiser in Rom ein Brandopfer. Aber kurz vor der Zerstörung des Tempels haben die Juden damit aufgehört. Und das war für Rom das Signal, jetzt kommt die Revolte. Wenn sie das nicht mehr machen für uns, das ist das Zeichen, dass sie sich gegen das Regime auflehnen und nicht mehr quasi beten für das Wohl des Kaisers. Das war also so ein kleines Detail. Also es gibt gewisse Opfer, die ein anderer darbringen kann für einen anderen, aber in Verbindung mit dem Sündopfer ist es deutlich, dass der Schuldige selber bekennen und bringen muss. Jetzt dieses Überdecken ist bemerkenswert, wenn wir denken an Epheser 1, Vers 7. Da sehen wir die neutestamentliche Verwirklichung. Verse 6 und 7. Es ist ein Satz von Vers 3 bis 14, also wir können ja nicht jetzt den ganzen Satz lesen. Hier ist jemand?
Du Preise der Herrlichkeit seines Nobels, wohin er mich genommen hat in den Geliebten, in welchen wir die Erlösung haben, vor seinem die Vergebung der Vergebung des Nobels.
Ja, bis dahin. Jetzt, es geht mir um den Ausdruck, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das griechische Wort begnadigen bedeutet gleichzeitig auch angenehm machen. wohlgefällig machen. Also man kann mit Fug und Recht übersetzen begnadigt oder womit er uns angenehm gemacht hat in dem Geliebten. Wie den eingeborenen Sohn, den Geliebten, als Stellvertreter, der aber den Schuldigen, oder nein, jetzt sagen wir den Menschen, der zu Gott kommt, überdeckt mit seiner eigenen Herrlichkeit. So dass Gott also, wenn er einen Erlösten sieht, einen Christen, einen echten Christen, der das Opfer für sich in Anspruch genommen hat, eben Handauflegung, dann sieht er gewissermaßen die Vollkommenheit Jesu Christi an ihm. Das ist die Stellung jedes Gläubigen vor Gott. So, also als würde Jesus Christus selbst vor Gott stehen, mit dieser Herrlichkeit steht jeder Erlöste vor Gott. Zum Wohlgefallen für ihn. Dazu noch eine Bemerkung. Und wir können das Johannesevangelium in Verbindung bringen mit dem Brandopfer. Es sind ja vier blutige Opfer und wir werden sehen, dass alle vier blutigen Opfer eine Verbindung haben mit je einem Evangelium. Das Johannesevangelium ist das einzige Evangelium, wo keine Finsternis am Kreuz berichtet wird. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 17, Vers 2, Vers 4 meine ich.
Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue.
Jawohl. Also, der Erlöser spricht hier schon in prophetischer Vergangenheitsform, wie wenn Golgatha vorüber ist, wäre, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das ist das Brandopfer, das ganz deutlich im Johannesevangelium gezeigt wird. Und auch die Ausdrücke wie Herrlichkeit und Verherrlichen, wenn man die statistisch durchzählt, sind die ganz deutlich mit Abstand am häufigsten im Johannesevangelium, wo eben das Brandopfer besonders vorgestellt wird, das Opfer zur Herrlichkeit Gottes. So könnte man also das Brandopfer umschreiben mit das Opfer, das uns die Vollkommenheit Christi zeigt in seinem Opfer. Dann kommen wir zum Friedensopfer. Das heißt auf Hebräisch Sevach Shelamim. Sevach heißt Schlachtopfer. Sevach heißt Schlachten und Sevach ist dann das Schlachtopfer. Und dann haben wir das Wort Shelamim. Das ist ein verwandtes Wort, ist ganz gut bekannt. Shalom, Friede. Shelamim ist dann sogar eine Mehrzahlform. Im ist die Mehrzahlform, Shelam, Shelamim. Und so kann man dieses Opfer übersetzen mit Friedensopfer. Aber weil die Wortfamilie, die mit Shalom zusammenhängt, die hat viele, viele Bedeutungen. Und die erlauben Übersetzungen mit Friedensopfer, Dankopfer, Rettungsopfer, Wohlstandsopfer, Gemeinschaftsopfer, Freundschaftsopfer. Alles in dieser reichen Bedeutung von Shelamim, Shalom, drin enthalten. Denn Shalom meint übrigens nicht ein Friede im Sinn von Abwesenheit von Krieg, sondern Shalom meint ein Friede, wo eine Harmonie da besteht zwischen den Parteien, eine Freundschaftsbeziehung, wo keine Schuld vorhanden ist, alles ausgeglichen ist. Das ist alles im Wort drin mit enthalten. Das Opfer wird auch genannt in 3. Mose 7, Vers 12, Sevach Todah. Und da ist es dann deutlich eben Schlachtopfer des Dankes, Dankopfer. Im Neuen Testament heißt es Thysia, einfach Schlachtopfer. Und man meint dann oft, mit Schlachtopfer, das ist ein genereller Begriff für Opfer. Aber oft ist das der spezielle Ausdruck für das Friedensopfer. So deutlich in 1. Korinther 10, Vers 18. Dort werden die Schlachtopfer Israels erwähnt und da wird eine Parallele gemacht zum Abendmahl. Neutestamentlich ist das also das Friedensopfer zum Schreiben mit Kolosser 1, Vers 20. In der Mitte, kann das jemand lesen?
Den er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Sohnes, durch das Blut seines Kreuzes.
Jawohl. Indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Das ist dieser Frieden durch das Friedensopfer. Und Römer 5, Vers 1.
Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.
Danke. Frieden mit Gott, das ist also das Friedensopfer. Und das drückte sich so aus. Beim Brandopfer durfte niemand etwas davon essen, sondern es war eben ein Holocaust, ein Holocaustoma, ein vollständig für Gott verbranntes Opfer. Das heißt, nur Gott kann dieses Opfer wirklich wertschätzen und verstehen. Aber der Opfer, der hatte insofern keinen Anteil. Beim Friedensopfer wurde ein Teil des Opfers verbrannt für Gott auf dem Altar und ein anderer Teil durfte der Opfernde essen. Er konnte auch andere einladen. Als Hinweis die Geschichte von Elkanah und Hannah. Die gingen doch jedes Jahr nach Silo und dann gab es Opfer, Fleischstücke für alle, die da von der ganzen Familie dabei waren. Also ein Gemeinschaftsopfer untereinander. Und auch der Priester bekam einen Anteil. So hatte man beim Friedensopfer Gemeinschaft untereinander als Glieder des Volkes Gottes und Gemeinschaft mit Gott. Oder das, was man teilt, das ist, da hat man Gemeinschaft. Und darum eben ist es das Gemeinschaftsopfer oder das Freundschaftsopfer.
Noch Frage.
Ja?
In der Römer 12,
ja.
Wo steht vom Schlachtopfer?
Ja.
Ist das so
umfassend? Ja, das ist gerade interessant, dass du diese Stelle anführst. Ja, ja, ja.
Okay, Entschuldigung, die Frage ist nicht auf dem Tonband drauf. Wenn man es später abhört, weiß man nie, was gefragt worden ist. Das war so leise.
Also die Frage war Römer 12, Vers 1. Ob das Schlachtopfer dort auch das Friedensopfer sei. Liest du gerade, Walter?
Ja, ich bin alle eigenen Brüder durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist.
Jawohl. Also Schlachtopfer, Thysia, kann manchmal ein genereller Begriff sein und dann, zum Beispiel in Hebräer 10, ist es eindeutig das Friedensopfer, weil es nämlich unterschieden wird von Opfern für die Sünde, von Brandopfer und Speisopfer. Und auch in 1. Korinther 10 ist es eindeutig das Friedensopfer, weil es dort gesagt wird, dass von dem Opfer gegessen wird. Das ist das Friedensopfer. Aber hier denke ich, dass es ein Hinweis ist auf das Brandopfer. Und zwar ist ja die Stelle schwierig zu verstehen. Wie kann man eigentlich von einem lebendigen Schlachtopfer sprechen? Ein Schlachtopfer ist doch tot, oder? Und da werden die Gläubigen aufgerufen, nachdem der Römerbrief in seinem Hauptteil, Kapitel 1 bis 11, das ganze Heil Gottes vorgestellt hat. Jetzt sollen wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen wie ein lebendiges Schlachtopfer. Also das ist gar kein Widerspruch, denn das Schlachtopfer war erst tot, wenn man es geschlachtet hatte. Aber vorher, als man es in den Tempel führte, war es noch lebendig, war es ein lebendiges Schlachtopfer. Und da wird gesagt, eure Leiber Gott darzustellen. Und das haben wir gefunden in 3. Mose 1, Vers 4, nicht? Dass das Opfer zuerst am Eingang dargestellt werden sollte. Das war immer eine wichtige Handlung. Man, auch dann später im zweiten Tempel, man kann das hier sehen auf dem Modell vom zweiten Tempel hier. Das ist eines der genauesten Modelle, die es heute gibt. Leider sehr klein, aber oho. Es ist gebaut aufgrund der jüngsten Ausgrabungen am Tempelberg. Und da hatte man also das Opfer im inneren Vorhof immer genau vor der Tür zum Heiligtum aufgestellt. vor der Schlachtung. Das war die Weihung für Gott. Also so wurde das wohlgefällige Schlachtopfer Gott geweiht, Gott dargestellt. Und dann wurde es geschlachtet. Und Römer 12 vergleicht also, die Erlösten sollen jetzt ihr Leben auch so Gott vollständig darstellen, wie ein Opfer, das man zunächst so Gott weiht, gegenüber dem Eingang zum Heiligtum. Das ist natürlich die Bereitschaft für das Letzte, heißt das. Das ist also ein Vers, der über den ist es schwierig zu sprechen. Aber der ist ganz fundamental für das christliche Leben. Hingabe, völlige Hingabe an Gott. Gut.
Ich habe eine Frage.
Ja?
Ich habe gedacht, ob vielleicht doch möglich ist, dass auch im Sinn vom Gegensatz zum Krieg die Rede ist da drin, wegen dem Namen von Salomo. Das ist ja auch die Shlomo, das ist ja auch der Stamm von Frieden.
Ja.
Das heißt ja Friedereich, oder heute ist das unser Fritz, nicht wahr?
Ja, ja, ja.
Und der war ja auch der einzige König, wo kein Krieg war.
Ja, also eben Frieden im Sinn. Ich meine, heute ist in Israel Abwesenheit von Krieg. Aber das ist noch kein Shalom. Aber bei Salomo war Abwesenheit des Krieges und wirklich, wirklich Frieden. Da war Ausgleich da. Also so meine ich, es ist noch mehr als nur Abwesenheit von Krieg. Genau. Gut, und jetzt das Lukas-Evangelium, das zeigt uns speziell das Friedensopfer. Und es ist interessant, wenn man das Lukas-Evangelium daraufhin durchgeht. Es ist das Evangelium, wo am meisten berichtet wird, wie der Herr Jesus zu jemandem auf Besuch geht. Und Gemeinschaft pflegt. Es ist voll von Geschichten, wo er auf Besuch geht. Zum Beispiel die Geschichte von Zachäus. Ist nur im Lukas-Evangelium. Heute muss ich zu dir eingehen. Und dann sagt er, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das ist das Heilsopfer. Rettungsopfer, Heilsopfer, Friedensopfer und eben Gemeinschaftsopfer. Und der Herr hat mit ihm gegessen. Es ist nur im Lukas-Evangelium, dass einer der beiden gehängten Verbrecher umkehrt und der Herr sagt, heute mit mir im Paradies. Das ist das Friedensopfer wirklich am Kreuz selber zu sehen. Und es ist auch das Evangelium, das am meisten spricht über Frieden und über Freude und über Lob. Ich habe das alles statistisch durchgegangen bei allen Evangelien. Das ist ganz, ganz eindeutig im Lukas-Evangelium vorherrschend gegenüber allen anderen Evangelien. Darum, das Friedensopfer zeigt uns Frieden und Gemeinschaft mit Gott durch Christus. Drittens, das Sündopfer, hebräisch Chatat. Das heißt Sünd. Und dann habe ich in Klammer gesetzt Opfer. Denn Chatat ist auch eine Sünde, ist Chatat. Also es ist das gleiche Wort Sündopfer wie Sünde. Und das zeigt natürlich am deutlichsten, wie das Sündopfer effektiv mit der Sünde identifiziert ist. Das gleiche Wort. Das Verb heißt Chata und das heißt sündigen oder auch das Ziel verfehlen. Also wenn ein Bogenschütze das Ziel nicht trifft, dann auf Hebräisch sündigt er. Ja? Das ist das gleiche Wort. Kommt vor in der Bibel so. Kommt vor in der Bibel. Also Zielverfehlung. Sünde ist Zielverfehlung. Kolosser 1, Vers 16 sagt, dass der Sohn Gottes alle Dinge geschaffen hat für sich. Das heißt, wenn das Geschöpf nicht mehr auf den Schöpfer und auf den Sohn Gottes hin ausgerichtet ist, dann hat es den Sinn und das Ziel seines Daseins verfehlt. Und das ist Sünde.
Das ist Telos, Ziel verfehlen.
Ja, dort im Neuen Testament haben wir das Wort Hamartia und das heißt genau auch Zielverfehlung. Genau den gleichen Sinn im Neuen Testament. Und das führt uns gerade zum nächsten. Im Neuen Testament, im Griechischen, wird das Sündopfer bezeichnet mit Perihamartias. Das heißt einfach für Sünde. für Sünde. Darum habe ich dann so wiedergegeben mit den Klammern, Opfer für die Sünde. So kommt es in Hebräer 10, Vers 6 vor, aber auch in Römer 8, Vers 3. Wir können das kurz aufschlagen. Da geht es effektiv ausdrücklich um das Sündopfer in Römer 8, Vers 3.
Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott, er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch.
Jawohl. Also, bei dir ist übersetzt um der Sünde willen, oder? Habe ich das recht gehört? Das wäre der Ausdruck für die Sünde. Für die Sünde sendend, ganz wörtlich. Und der Ausdruck für die Sünde, das ist der Fachausdruck aus der Septuaginta für Sündopfer. Also Gott sandte seinen Sohn als Sündopfer und verurteilte die Sünde im Fleische. Und jetzt ist ja interessant, dass der Ausdruck die Sünde in der Einzahl in Römer 5 ab Vers 12 bis 8 eine Spezialbedeutung bekommt. Dort wird gemeint, ab Römer 5, Vers 12, mit die Sünde, nicht eine bestimmte Tatsünde, sondern die sündige, bösartige, verdorbene Natur des Menschen, die wir von Adam geerbt haben. Die Sünde. Das Wesen im Menschen, das die Neigung hat, Böses zu tun, das wir als Verlangen spüren, wenn Gott sagt, was Sünde ist, und wir haben genau das Verlangen, das zu tun, was er als Sünde bezeichnet, das ist dieser Trieb in uns, die Sünde. Und weil dieser Trieb nichts anderes kann als sündigen, wird er kurz umschrieben mit die Sünde. Und jetzt braucht Paulus hier im Römerbrief in Verbindung mit der Lösung des Problems der in uns wohnenden Sünde, sagt er, Gott hat seinen Sohn gesandt als Sündopfer. Das heißt also auch, um die Macht der Sünde im Menschen zu brechen. Und so haben wir da eine wichtige Information neutestamentlich, denn in 3. Mose 4, wo es um das Sündopfer geht, da wird gesagt, wie man eben für bestimmte Verfehlungen, bestimmte Sünden, ein Sündopfer bringen muss. Und wie man dann Vergebung bekommen kann. Und die Sünde muss bekannt werden, also mit Namen genannt werden vom Opfernden. Das steht in 3. Mose 5, Vers 5. Und es soll geschehen, wenn er sich in einem von diesen verschuldet, so bekenne er, worin er gesündigt hat. Also man konnte nicht einfach so generell kommen, es tut mir leid, alles, was ich bisher gemacht habe, und dann das Opfer schlachten. Ganz konkret, worin er gesündigt hat. Aber das Sündopfer betont eben die Sündhaftigkeit des Menschen und betont damit eben auch, dass das Opfer des Herrn Jesus nicht nur war für unsere Tatsünden, sondern auch, dass er sterben musste, weil wir ein verdorbenes Wesen haben. Ja.
Also, das heißt ja, über die Sünde, dass sie nicht glauben an mich.
Ja, das ist auch Einzahl. Ich habe darum extra gesagt, in Römer 5, ab Vers 12, braucht Paulus den Ausdruck die Sünde in einem ganz spezifischen Sinn.
Eben für die Sünde.
Für die innewohnende Natur, sündige Natur des Menschen. Nicht eine bestimmte Tat, aber an anderen Stellen im Neuen Testament bedeutet euch die Sünde eine einzelne Sünde. Man muss immer der Kontext entscheiden. Aber in Römer 5, Vers 12 ist das große Thema. Die Macht der Sünde im Menschen und wie Gott uns frei macht von dieser Macht. Und darum, nachdem in Römer 7 sagt ja Paulus, genau das Gute möchte ich tun und ich mache genau das Böse. Und genau das, was ich hasse, genau das übe ich aus. Und er erzählt, wie er versucht, gut zu sein und gut zu leben und er kann es nicht und sagt ihm schlussendlich, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und dann kommt Römer 8, wie gezeigt, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, für die Sünde sendend. Das heißt, gerade um das Problem der Macht der Sünde in uns zu brechen. Das ist das Sündopfer. Also es hat zu tun mit Sünden, das Sündopfer. Denn Sünden werden hier bekannt. Mit Namen bekannt. Aber es hat auch zu tun mit dem, dass der Herr Jesus gestorben ist, um die Macht der Sünde zu brechen. Aber Römer 5, Abvers 12 bis Ende Kapitel 8 wird dieses Thema behandelt, wie Gott das Problem der in uns wohnenden sündigen Natur gelöst hat durch das Opfer Christi. Jetzt gehen wir gleich weiter zum Schuldopfer, damit wir den Gegensatz sehen oder den Unterschied sehen. Hebräisch heißt Schuldopfer Asham. Asham heißt einfach Schuld oder Schuldopfer. Das gleiche Wort wieder. Ja, wir haben noch eine Minute Zeit. Und das Schuldopfer musste gebracht werden, wenn man ganz bestimmte Schädigungen getan hat. Also andere geschädigt hat, zum Beispiel, wenn ich jemandem 1000 Schekel gestohlen habe im Alten Testament, dann musste ein Schuldopfer hin. Und das Schuldopfer wird so beschrieben: Man muss dieses Opfer bringen, aber gleichzeitig muss man den Geschädigten ihm zurückerstatten. Den vollen Betrag plus 20% dazu. Also nicht nur Ausgleich, sondern 20% dazu. Das war ein rechter Zinssatz. Das Schuldopfer betont also auch wieder, dass der Herr Jesus gestorben ist für das, was wir getan haben. Aber betont auch, dass er gestorben ist, um den Schaden wiedergut zu machen. Denn das gehört, diese Wiedergutmachen gehört gewissermaßen zum Opfer. Und so können wir sagen, beim Sündopfer geht es darum, Christus litt wegen unseren Sünden und der Sünde in uns, die die Wurzel ist von unseren Tatsünden. Aber das Schuldopfer betont, Christus litt wegen unserer Sünden und machte allen Schaden gut. Und das haben wir in diesem messianischen Psalm 69, Vers 4. Der wird im Neuen Testament ausdrücklich auf den Messias bezogen. Und dort sagt der Gekreuzigte in den Stunden der Finsternis, Vers 4, 69, Vers 4.
Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser, mein Augen sind trübe geworden. Weil ich so lange harren muss auf meinen Gott.
Jetzt weiter, jetzt kommt's.
Die mich ohne Grund hassen, sind mehr als ich Haare auf dem Haupt habe. Die mir zu Unrecht feindlich und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe.
Jawohl. Also dieser Psalm wird im Neuen Testament mehrfach zitiert und auf den Herrn Jesus bezogen. Und hier sagt er, all diese Gegner sind ihm ohne Grund Feind. Das heißt, er hat keinen Anlass gegeben für Feindschaft. Er ist vollkommen. Und dann sagt er, was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Das ist das Schuldopfer, dass er am Kreuz den Schaden, den wir nicht mehr gut machen konnten, er machte ihn gut. Und dann Vers 5 ist eine totale Überraschung, also Vers 6 bei je nach Verszählung. Vers 6 wäre das, Walter.
Gott, du kennst meine Torheit und meine Schuld ist dir nicht verborgen.
Das ist doch ein Schock. Dieser Vers wird im Neuen Testament auf den Herrn Jesus bezogen und dann kommt ein solcher Vers drin vor. Was sollen wir damit machen? Das ist kein Problem, sondern das zeigt, dass der Herr Jesus sich am Kreuz effektiv mit unseren Sünden eins gemacht hat. Das heißt, er macht fremde Schuld derart zu seiner eigenen Schuld, als hätte er sie begangen. Und so hat er am Kreuz gebetet, du, o Gott, weißt du meine Torheit und meine Vergehungen sind dir nicht verborgen. Das ist erschütternd. Aber das ist genau das, was wir haben. Beim Sündopfer habe ich noch hingesetzt, 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also Gott hat, man muss ja die Hände auflegen beim Sündopfer, uns derart mit Christus identifiziert, dass unsere ganze Schande auf ihn gelegt wurde, so wie die Herrlichkeit des Brandopfers auf uns gelegt worden ist. Und wir können sagen, im Matthäusevangelium haben wir speziell das Schuldopfer, weil dort der Messias vorgestellt wird, der zum Volk Israel kommt, aber verworfen wird von der Masse. Und nur im Matthäusevangelium steht das, Matthäus 27, Vers 25, das Volk sagt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wir sind bereit, die Konsequenzen zu tragen. Da geht es um Schuld, die Konsequenzen der Sünde. Aber gerade dieses Evangelium zeigt, diese Konsequenzen kann niemand tragen. Und gerade auch für diese Konsequenzen ist der Herr Jesus gestorben. Gerade für das, für diesen Ausspruch, im Blick auf diesen Ausspruch, ist er auch gerade gestorben. Im Markus-Evangelium wird er Jesus vorgestellt als der vollkommene Diener Gottes, der Knecht Gottes. Es wird nichts über die Geburt erzählt, nichts über Geschlechtsregister. Das Evangelium beginnt gleich mit seinem Dienst. Er dient und dient und dient und dient. Es wird im Markus-Evangelium am wenigsten Worte Jesu berichtet, prozentual. Wenn man das alle Verse auszählt in allen Evangelien, dann sieht man, im Markus-Evangelium ist es prozentual eindeutig am wenigsten. Was erwartet man von einem guten Arbeiter an dem Arbeitsplatz, dass er viel spricht? Nein, dass er viel handelt. Und es, der Akzent im Markus-Evangelium ist auf den Taten des Herrn Jesus. Und dieser Knecht kommt und tut Israel gegenüber nur Gutes, nur Gutes, nur Gutes. Und am Schluss wird er ermordet. Und das zeigt die Boshaftigkeit der menschlichen Natur. Aber gerade dafür ist er das Sündopfer geworden. So haben wir also im Matthäus-Evangelium das Schuldopfer, im Markus-Evangelium das Sündopfer, dann im Lukas das Friedensopfer und im Johannes-Evangelium das Brandopfer. Und es fällt auf, es ist genau die umgekehrte Reihenfolge, wie wir sie hatten in 3. Mose. In 3. Mose 1 ruft Gott aus dem Allerheiligsten der Stiftshütte und zählt diese Opfer auf. Mit seiner Gewichtung, was für ihn am wichtigsten ist, ist, dass Christus ihn verherrlicht hat. Darum beginnt er mit dem Brandopfer und geht weiter. Aber für, wenn ein Mensch zu Gott kommt, ist für ihn das Erste, was ihm wichtig wird, eigentlich das, was er, den Schaden, den er angerichtet hat und den er nicht gut machen kann. Das, die Auswirkung der Sünde, das ist der, meistens das, was einem zuerst zum Bewusstsein kommt. Es ist erst ein zweiter Schritt, dass einem bewusst wird, wie eigentlich bösartig unser Wesen ist. Dann wird unser Sündopfer groß. Und dann wird uns als nächster Schritt groß, dass wir mit Gott überhaupt Gemeinschaft haben können. Das Friedensopfer. Und dann wird uns groß, wie herrlich Christus selbst ist. Ganz ohne an uns zu denken. Und das ist das Brandopfer, das Opfer ganz für Gott.